Es gibt jetzt eine sogenannte Nettoersatzquote. Das heißt im
Schönes
Prinzip,
Wort, ja.
Ja, ein schickes Wort. Ich übersetze es mal. Wie viel Prozent von meinem letzten Nettoeinkommen habe ich denn tatsächlich zum Rentenbeginn zur Verfügung? Das birgt in sich ja schon eine Reihe von Widersprüchen und eine Reihe von Risiken. Denn wenn ich kurz vor der Rente in Teilzeit gehe und nur noch 50% meines ursprünglichen Einkommens habe, dann habe ich tatsächlich wesentlich mehr als 70% des letzten Nettos. Ja, also man rechnet hier natürlich immer mit sogenannten Durchschnittswerten, so wie man auch eben bei dem Sicherungsniveau der deutschen Rentenversicherung mit 48% auch von einem idealtypischen Eckrentner rechnet.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Format BVS. Es geht um betriebliche Versorgungssysteme, beziehungsweise heute geht es eigentlich um generell das Thema Altersvorsorge, denn Carsten und ich wollen über ja einige Punkte der Alterssicherungskommission sprechen, was die sich so ausgedacht haben, was dahinter steckt und wollen das ein bisschen einordnen. Und ja, dafür habe ich natürlich Carsten hier am Start. Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, moin aus Berlin.
Ja, moin aus Dithmarschen, aus deiner Urlaubsheimat hier sozusagen. Und ja, wir starten mal direkt rein. Was sind denn die Ziele, die jetzt diese Alterssicherungskommission sozusagen sich auf die Fahne geschrieben hat? Warum haben die überhaupt zusammengesessen und warum unter dem Namen vielleicht auch?
Ja gut, das Ziel steckt ja schon im Namen. Wir wollen verhindern, dass wir langfristig eine Altersarmut in breiten Teilen der Bevölkerung bekommen. Und deswegen heißt die Alterssicherungskommission und nicht Rentenkommission, weil es eben nicht nur um die gesetzliche Rente geht, sondern komplett um die Altersversorgung in Deutschland. Und die Kommission hat im Prinzip zwei Ziele. Nämlich das erste war das erste Mal in Deutschland, eine Zielgröße festzulegen, wie hoch ein Versorgungsniveau sein soll, wenn man denn in Rente geht in Deutschland. Und das zweite war dann daran anschließend, um diese Zielgröße zu erreichen, Maßnahmen in allen drei Säulen, nämlich in der privaten Altersversorgung, in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der betrieblichen Altersversorgung zu beschließen, um dann letztendlich langfristig für alle, die in Deutschland Rente beziehen, ein vernünftiges Sicherungsniveau zu erreichen. Das waren die beiden Themen, die die hatten. Dazu haben sie 33 Vorschläge beziehungsweise Empfehlungen erarbeitet. Also das sind auch wirklich Leute, die da gesessen haben, die davon Ahnung haben, ohne jeglichen Lobbyismus und einfach mal geguckt haben, was muss sich denn verändern, damit wir langfristig eine vernünftige Altersversorgung in Deutschland kriegen. Man hat auch mal ein bisschen nach rechts und links geguckt. Man hat ja im Vorfeld immer wieder was vom schwedischen System gehört, von den Norwegern, Österreich, Dänemark, die da so ein bisschen als Vorbilder dienen. Und bis Ende Juni sollten die Vorschläge vorgelegt sein, die Empfehlung. Das ist jetzt auch so. Und jetzt ist es an der Bundesregierung, das, was da drin steht, mehr oder weniger konsequent umzusetzen.
Und also haben die sich auch ein konkretes Ziel gesetzt? Also mehr zu erreichen ist ja schön, aber gab es irgendwie eine konkrete, gab es ja letztes Jahr auch große Streitpunkte, zumindest was das Niveau der gesetzlichen Rente anging und so weiter, aber war denn auch jetzt für das Gesamtprojekt sozusagen Alterssicherung, gab es da auch irgendwelche Zielgrößen, die erreicht werden sollten?
Naja, die Zielgröße, also ein Ziel war ja von den zweien, diese Zielgröße festzulegen. Ja, das haben sie gemacht. Es gibt jetzt eine sogenannte Nettoersatzquote. Ja, das heißt im
Schönes
Prinzip.
Wort, ja.
Ja, ein schickes Wort. Ich übersetze das mal. Wie viel Prozent von meinem letzten Nettoeinkommen habe ich denn tatsächlich zum Rentenbeginn zur Verfügung? Das birgt in sich ja schon eine Reihe von Widersprüchen und eine Reihe von Risiken. Denn wenn ich kurz vor der Rente in Teilzeit gehe und nur noch 50% meines ursprünglichen Einkommens habe, dann habe ich tatsächlich wesentlich mehr als 70% des letzten Nettos. Ja, also man rechnet hier natürlich immer mit sogenannten Durchschnittswerten, so wie man auch eben bei dem Sicherungsniveau der deutschen Rentenversicherung mit 48% auch von einem idealtypischen Eckrentner redet. Also nicht der Rentner, der in der Ecke steht, weil er mit Flaschensammeln fertig ist, sondern das ist halt so ein Modellrentner, der 45 Jahre lang den Durchschnittsverdienst hat. Der liegt aktuell bei knapp 52.000 Euro. Und wer diesen hat, der entspricht dem Eckrentner und der hat dann am Ende 48% seines letzten Nettos zur Verfügung. Und diese Nettoersatzquote von 70% vor Steuer, Nachsteuern, ganz wichtig. Wenn man da mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt, dann liegen wir da im OECD-Vergleich tatsächlich im unteren Mittelfeld. Also ich dachte, okay, als ich das gehört habe, na, das klingt ja relativ optimistisch, aber wenn wir uns angucken, die Niederlanden zum Beispiel, Dänemark, haben Quoten, die liegen bei über 80%, der OECD-Schnitt liegt bei 76%. Und solche Länder wie Australien und Kanada haben auch wesentlich mehr als 80%. Das heißt, ist schon ein vernünftiges Ziel, aber in meinen Augen eigentlich auch zu wenig, zu niedrig angesetzt. Und ich glaube, auch um jetzt wirklich Altersarmut zu messen und zu schauen, ist das, was man da hat, tatsächlich auch ausreichend, um damit seinen Lebensstandard zu bestreiten, ist es nicht wirklich hilfreich. Es eben halt immer um Standardfälle geht und wie gesagt, wenn man eben die letzten Jahre weniger arbeitet, dann bezieht man sich ja immer auf entsprechende Durchschnittswerte. Aber ich sag mal, das Ziel ist her. Wir haben das jetzt zumindest mal oder die haben das jetzt zumindest mal festgelegt und daraus ergeben sich ja dann, und das ist ja eigentlich das Spannendere daran, Maßnahmen, um halt erstens die gesetzliche Rente zu stabilisieren auf einem gewissen Niveau und eben halt in den anderen beiden Schichten, sprich private und betriebliche Altersversorgung, halt Anreize zu schaffen, um zusätzlich vorzusorgen, beziehungsweise, und da kommen wir jetzt dann auch gleich, auch Obligatorien, zusätzliche Obligatorien einzuführen. Und damit ist es, ich sag mal so, seit ich das Thema wirklich wahrnehme, die erste richtige Rentenreform, die wir tatsächlich haben. Weil die anderen Rentenreformen, die wir bisher hatten, hat eigentlich immer nur an den Wirkungen gearbeitet und nicht an den Ursachen. Und da haben wir doch jetzt schon einiges dabei, was was auch nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Deswegen habe ich mir jetzt aus diesen 33 Empfehlungen mal die wirklich wichtigen rausgenommen. Die anderen werden wir kurz erwähnen. Es gibt auch einige, die stehen da drin. Da steht aber dann eben halt auch drin, da muss noch ein bisschen was getan werden, bevor man überhaupt signifikant über Zahlen sprechen kann. Auch da werde ich kurz drauf eingehen. Aber so die wesentlich wichtigen habe ich mir mal rausgenommen. Und würde auch ganz gerne mal für die Maklerkollegen, die zuhören, daraus einen vertrieblichen Ansatz machen. Weil am langen Ende bedeutet zwar eine Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus, und da, an der Stelle muss ich jetzt wirklich dem Merz mal recht geben, es ist halt nur ein Mindestniveau, was wir haben werden. Ja, also man kann es jetzt nicht als Grundrente oder Basisrente oder ähnliches bezeichnen, es ist ein Mindestversorgungsniveau, was teilweise höher ist als in anderen Ländern, das ist einfach mal so. Ja. Aber andere Länder haben halt auch andere Zusatzsysteme, die vernünftig funktionieren und die haben wir halt nicht. Da muss man jetzt aufbauen, da wird jetzt dran aufgebaut und deswegen die wichtigsten Punkte. Und auch deswegen, weil natürlich Presse, Funk und Fernsehen das Thema jetzt aufgreifen und Panik machen. Ja, also Schlagzeile in der Bild, Rente mit 70, die Rente ohne Abschläge mit 63 wird abgeschafft, was schon mal in sich völliger Blödsinn ist. Ja, der letzte Jahrgang, der mit 63 ohne Abschläge in Rente gehen konnte, war der 52er Jahrgang. Ja, die sind alle schon lange in Rente. Also eine Rente mit 63 ohne Abschläge gibt's eigentlich nicht. Es gibt eine Rente
jetzt
mit
schon 65, nicht mehr,
ne? Ja. Mit 65 ohne Abschläge. Die will man tatsächlich abschaffen. Ja. Ob das gelingt, wage ich zu bezweifeln. Wir merken ja schon die ersten Widerstände jetzt dazu. Ich finde es an der Stelle auch ehrlich gesagt, also dieses Plumpe zu sagen, wir schaffen es ab, ist in meinen Augen völlig ungerechtfertigt. Und ich glaube auch nicht, dass die Argumente, die da immer wieder kommen, das betrifft ausschließlich Leute, die viel Geld verdienen und ausschließlich Männer, ist in meinen Augen völliger Blödsinn, weil Leute, die viel verdienen, die haben meistens studiert und die kriegen gar keine 45 Jahre zusammen. Das ist also völliger Unsinn. Ja. Gerade Frauen, die Kinder erzogen haben, haben ja pro Kind 3 Jahre Kindererziehungszeiten, die auch als Wartezeiten anerkannt werden. Also eine Frau, die, ich sag mal, 36 Jahre gearbeitet hat und 3 Kinder erzogen hat, hat auch 45 Jahre. Ja, und die soll dann bis zum 67. nehmen. Ich sehe es an meiner Frau. Meine Frau hat auch 3 Kinder großgezogen, hat nebenbei gearbeitet und ist jetzt mittlerweile mit 63 bei 47 Jahren und kann trotzdem noch nicht in Rente gehen, also ohne Abschläge, sondern muss bis 65 warten. Ja, also das sind mal so die Hintergründe, ne? Deswegen ist es mir wichtig, dass wir mal darüber reden, was steht da wirklich drin, was wird kommen oder was ist empfohlen. Ich kann natürlich nicht in die Glaskugel lesen, aber ich kann aus meinen Erfahrungen heraus sagen, wo ich der Meinung bin, was tatsächlich kommen wird und wie es kommen wird und wo man noch ziemlich lange drüber diskutieren wird. Und ich glaube auch nicht, dass bis zum Ende des Jahres alle 33 Vorschläge umgesetzt sind.
Das wäre mal eine Ansage, ja. Okay, wir gehen mal rein. Der erste Punkt nach Nettoersatzquote, die wir hier stehen haben in deiner Übersicht, ist das Thema digitale Rentenübersicht und finanzielle Bildung. Das ist ja schon, also die digitale Rentenübersicht ist ja schon da. Ich glaube, wahrscheinlich kaum jemand hat sie jemals genutzt, weil man wahrscheinlich auch den PIN für den Ausweis nicht findet. Aber im Grundsatz könnte man sie nutzen und warum ist das jetzt auch nochmal Teil dieser Liste hier?
Also für mich ist das einer der wichtigsten Punkte. Leider ist er viel zu kurz beschrieben, weil ich glaube, dass all das, was wir jetzt tun und was wir jetzt vorhaben, die Leute tatsächlich nur verstehen, wenn sie eine gewisse finanzielle Bildung auch genossen haben. Ja, wir gehen in der gesetzlichen Rentenversicherung teilweise zur Kapitaldeckung über. Wir haben ab 1. Januar 2027 das Altersvorsorgedepot, wo wir nicht mehr über Garantien reden, sondern wo wir über Investmentfonds reden, über Aktienfonds, über Aktienfonds. Und dazu muss natürlich der Otto-Normalbürger überhaupt erstmal verstehen, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, was ist ein Fonds und was passiert da? Um die Bereitschaft auch zu haben, da zu investieren und eben halt zusätzlich für sich Altersvorsorge aufzubauen. Ja, das Lieblingskind der Deutschen, die deutsche Lebensversicherung, ist spätestens mit dem Altersvorsorgedepot tot. Diese These werfe ich jetzt hier mal in den Raum, wenn wir über Altersversorgung reden. Ja, und dazu gehört ganz, ganz viel finanzielle Bildung und natürlich auch die Möglichkeit, sich jederzeit darüber zu informieren, wie hoch sind denn eigentlich meine Anwartschaften. Ich meine, wir haben es ja täglich in der Beratung. Ja, ich habe dafür ein hochkomplexes Programm, wo ich den ganzen Kram eingebe. Dafür brauche ich im Regelfall bei so einem Otto-Normalverbraucher 1 bis 1,5 Stunden, bis ich das alles eingegeben habe. Und mein Programm hat natürlich den Vorteil gegenüber der digitalen Rentenübersicht, dass das gleich Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge ausrechnet. Das macht die nicht, vielleicht irgendwann mal zukünftig. Aber überhaupt erstmal die Übersicht zu haben, was habe ich denn eigentlich alles an Anwartschaften? Und da muss ich leider ein bisschen einbremsen. Also du hast ja schon gesagt, die Zugangshürde ist sehr hoch. Ich habe es 3-mal versucht, habe es dann sein lassen und habe es jetzt letztens tatsächlich dann wirklich komplett mal mit der Ausweis-App durchgezogen. Ja, man braucht ein Smartphone, man braucht eine App, die man sich runterladen muss. Dann muss man die mit dem Telefon verbinden. Das funktioniert nicht immer, beim 2., 3. Mal funktioniert es dann. Dann ist man in der digitalen Rentenübersicht. Wenn man das erste Mal drin ist, muss man überhaupt auch erstmal seine deutsche Rentenversicherung beantragen. Ist ja auch schon ziemlich komisch, aber man gibt dann seine Rentennummer ein und ein paar Tage später hat man dann seine Anwartschaft der deutschen Rentenversicherung, also die letzte Renteninformation, tagesgenau dann auch tatsächlich. Und dann kann man alle anderen Anwartschaften, die man hat, eingeben. Das habe ich gemacht und innerhalb von 14 Tagen die Informationen bekommen, dass keine Informationen da sind. Also, also es gibt noch nicht so viele Versorgung.
Also mein letzter Kenntnisstand war, dass die auch die privaten Anbieter verpflichtet sind, dahin zu melden.
Ja, verpflichtet heißt, die müssen das irgendwann melden, aber dazu müssen ja erstmal die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Wie wir ja wissen, ist Versicherungslandschaft und Digitalisierung gehört nicht unbedingt zusammen. Ja, also ich habe eine Anwartschaft, ich kann es ja sagen, beim BVV, weil ich mal bei Metzler gearbeitet habe, die sind noch nicht verbunden. Ich habe eine Anwartschaft bei der Generali, ist jetzt nicht der kleinste Versicherungskonzern in Deutschland. Ja, die sind auch noch nicht verbunden. Also da muss noch einiges getan werden. Ja, ich weiß nicht, ob die Allianz schon liefern kann, ob die Zusatzversorgungskassen liefern. Also es wird sicherlich irgendwann kommen, ist aber ganz, ganz wichtig, denn also nicht nur für den Menschen an sich, der da Altersvorsorge betreiben möchte, sondern natürlich auch für den Vermittler. Und ich kann nur empfehlen, dem Makler selber, geht mal da rein, meldet euch selber an, guckt euch an, wie das funktioniert und geht mit euren Kunden rein und zeigt denen das. Weil wenn man regelmäßig gezeigt bekommt, wie wenig man hat, dann hat man natürlich auch einen größeren Anlass, mal darüber nachzudenken, das ein bisschen aufzustocken.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also
ja,
es gibt natürlich Thema. Ich habe das auch schon lange auf der Agenda. Ich habe es allerdings noch nicht geschafft. Vielleicht mache ich es dann, wenn ich irgendwann mal im Ruhestand bin, an die Schulen gehen und tatsächlich finanzielle Bildung zu vermitteln. Ja, bis hin zu der Idee, dass man mit den jungen Leuten mal so eine Art Aktienclub bastelt und über Planspiele, über virtuelle Depots halt einfach die daran führt und dafür interessiert, okay, da passiert ja was. Da kann man vielleicht auch mit Investmentfonds, mit Aktien so ein bisschen in Anführungsstrichen traden und spekulieren. Und das macht ja Spaß, wenn man dann so in einer Gruppe sieht, okay, der eine hat den richtigen Wert ausgewählt, der hat halt 20% Performance, und der andere hat halt abgekackt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man die jungen Leute darüber ranführt.
Gab es ja früher schon, ne? Also ich erinnere mich dran, als ich, weiß nicht, 5., 6., 7. Klasse war bei uns, gab es von der Sparkasse, Planspielbörse hieß das. Mhm. Aber auch da weiß ich, am Ende waren das 4, 5 Jungs oder so und 1, 2 Mädels, die sich dann da so ein bisschen draufgestürzt haben. Und der Rest hat einfach gesagt, was soll das so, ne? Aber hat mich nicht interessiert. Und ist die Frage, also und das ist ja jetzt, wie lange ist das her? Wie alt ist man, wenn man in der 5. und 6. Klasse ist? Wahrscheinlich so 10, 12. Das heißt, wir reden hier über 30 Jahre. Das heißt, in 30 Jahren hat sich das Thema immer noch nicht durchgesetzt, dass man finanzielle Bildung halt irgendwie macht zum Standard.
Wir haben gestern in so einem kleineren Kreis über Schule an sich philosophiert, die sich natürlich auch im Rahmen von KI verändern wird. Und vielleicht sind ja die zukünftigen Fächer in der Schule tatsächlich finanzielle Bildung, Kochen, Werken, ja, also mit Werkstücken händeln, vielleicht auch wieder Nadelarbeit, Nähen, Hausarbeit. Weil alles andere braucht man ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, also man hat ja quasi das komplette Wissen der Welt in der Tasche. Also wird sich auch Schule dementsprechend verändern müssen, denke ich mal. Aber finanzielle Bildung, ja, natürlich kann ich auch eine KI beauftragen, für mich zu traden. Ja, mir wird ja immer über Insta wird mir ja immer versprochen, wenn ich die KI einsetze, mache ich Riesenerträge.
Ja.
Ich frage mich, wie das ist, wenn alle die KI einsetzen. Einer muss ja immer verlieren, habe ich mal
gelernt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, zum Thema, also kleine Ergänzung von mir zum Thema Schule. Ich behaupte mal, auch zu deiner Schulzeit gab es ja schon Bücher, von denen man damals gesagt hat, alles Wissen ist schon da, ne? Also es gibt Bücher, du kannst alles nachlesen.
Ich habe mal
heute geht's bei mir 12-mal schneller, 100-mal schneller. Ja. Aber ich glaube, bis das Schulsystem sich darauf einstellt, zu sagen, okay, du musst nicht mehr alles wissen, sondern du musst wissen, wo du es herbekommst und du musst wissen, wie du Dinge einordnest, bedienst und so weiter. Ich glaube, davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt, weil dieser Gedanke hätte ja schon mit Einführung des Buches kommen können. Ja, schlaue Menschen schreiben alles, was sie wissen, nieder und alle anderen müssen nur wissen, welches Buch muss ich jetzt nehmen, wer ist vertrauenswürdig, so, und wie ordne ich das ein? Also das hätte ja vor 100 Jahren schon anfangen können. Und selbst da, also selbst bis heute ist ja der Ansatz, nee, auch wenn das schon überall steht, ihr müsst es auswendig lernen. So, und und ich glaube, mathematische Dinge, die musst du halt auch einfach irgendwie verstehen. Also da macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn du da einfach nur weißt, wo es steht. Aber so Sachen wie Geschichtliches oder eine Interpretation eines Gedichts, könnte man vielleicht überlegen, das durch das ein oder andere Thema zu ersetzen.
Ja, so ist das.
Naja, wie auch immer. Okay, wir haben über Anpassung der Regel, all das Ganze haben wir schon, hast du vorhin schon philosophiert und gesprochen. Genauso wie Abschaffung der abschlagsfreien Rente. Dann habe ich hier noch einen weiteren Punkt. Warte mal, was haben wir denn hier? Du hast hier noch stehen, Abschläge sollen weiterhin nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnet werden.
Ich will das mal das Thema in einem Punkt zusammenfassen. Also, dass wir immer älter werden, mit dem demografischen Wandel bezeichnet, das ist ja mittlerweile bekannt. Und dass man nicht mit dem gleichen Geld die Rente 10 Jahre länger zahlen kann, ist finanzmathematisch auch logisch. Das kann man nur, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat. Deswegen muss man die Rente später anfangen lassen oder eben halt mehr Geld zur Verfügung haben.
Ja.
Beides wird angegangen, also mehr Geld über Kapitaldeckung, aber eben halt auch die Verschiebung des Rentenbeginns nach hinten. Jetzt haben wir natürlich zwei Themen. Finanzmathematisch müsste der jetzt schon auf 70 verschoben werden.
Ja.
Kann man natürlich nicht machen, weil erstens gibt es verfassungsrechtlich einen Besitzstandsschutz. Mhm. Ja, und zweitens werden in den nächsten 10 Jahren 10 Millionen Leute in Rente gehen. Und dann haben wir ein riesiges Wählerpotenzial. Und da wird es schlecht umsetzbar sein, das Renteneintrittsalter so weit nach hinten zu schieben. Aber man wird es machen müssen. Wir sehen das auch in anderen Ländern. Also wir sind hier nicht die Einzigen, die diesem Trend folgen müssen aufgrund der Demografie. Aber es wird natürlich Übergangsregelung geben. Ja, und bis wir bei einer Rente mit 70 sind, da gehen noch mindestens 10, 15 Jahre ins Land. Ja, also da kann man schon mal ein bisschen Entwarnung geben. Das wird so nicht funktionieren. Das, was da in Empfehlung drinsteht, dass schrittweise von 2031 bis 2041 das Renteneintrittsalter um 6 Monate auf 67,5 angepasst werden soll. 67,5. Mhm. Also innerhalb von 10 Jahren. Und dann immer so weiter. Ja, also wird es noch ziemlich lange dauern, bevor wir bei 70 landen. Was wichtig ist, und da sehe ich eigentlich so ein bisschen das Gegenteilige in den Empfehlungen, ist halt, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, die nicht so lange arbeiten können, weil sie halt in körperlich schweren Berufen unterwegs sind oder in der Pflege, die psychisch stark belastend ist, oder Lehrer, dass man da eben Möglichkeiten für Übergang schafft. Und da sehe ich eher den Trend, dass man da von abgehen will. Also was im Raume steht, ist ja, die Rente mit Abschlägen nach hinten zu verschieben, was nur logisch ist, wenn die Altersrente nach hinten verschoben wird. Hatten wir in den letzten Reformen auch, dann wird auch die Rente für langjährig Versicherte mit Abschlägen nach hinten verschoben. Also auch die wird sich von 63 sukzessive dann auch auf 64, 65 nach hinten verschieben, aber eben halt auch wahrscheinlich in den gleichen Zeitabständen. Und das habe ich ja schon gesagt, was ich systematisch in meinen Augen nicht richtig finde, ist die Abschaffung der Rente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren. Alle, die da sitzen und alle, die das jetzt beschließen und empfehlen und die schlau darüber reden, haben nie in ihrem Leben 45 Jahre gearbeitet und werden es auch nie erreichen. Ja?
Ja.
Wir reden hier über Menschen, die mit 16 anfangen, heute mit 16 anfangen und eine Ausbildung machen und dann 45 Jahre lang arbeiten, dann sind die 61. Die das machen, die dann als Krankenschwester arbeiten oder in der Pflege arbeiten oder als Handwerker, die sind mit 61 aber auch platt. Die sind froh, wenn sie mit 63 in Rente gehen können und nicht vorher eine Erwerbsminderungsrente beantragen müssen.
Ja,
also die Statistiken, auf die sich da berufen wird, dass es hauptsächlich um Männer geht, die viel Geld verdienen, die glaube ich nicht. Die Zahlen dazu hat auch noch keiner gezeigt. Deswegen halte ich es für systematisch nicht richtig. Es kann trotzdem passieren, dass es kommt. Wir wissen es nicht. Es gibt ja genügend Widerstand und vielleicht kommt es trotzdem, aber dann wenigstens mit Härtefallregelungen, so steht es auch drin, für bestimmte Berufsgruppen. Aber das jetzt über alle Berufsgruppen zu legen, das halte ich ehrlich gesagt nicht für gerechtfertigt und auch nicht für fair. In dem Zusammenhang keine Regelung nach Beitragsjahren, darüber hat man nachgedacht. In anderen Ländern gibt es eine Regelung, wenn man so und so viele Beitragsjahre eingezahlt hat, kann man Rente beantragen, auch ohne Abschläge.
Ja.
Jetzt mal unabhängig von der Höhe. Davon hat man sich verabschiedet. Man hat gesagt, also wir wollen dabei bleiben, dass wir zwei Kriterien haben, nämlich eine Erfüllung von Wartezeiten, also so und so viele Jahre eingezahlt oder eben halt Ersatzzeiten über Kindererziehung etc. pp. Und auch die Erreichung eines bestimmten Eintrittsalters. Ja, also im Moment für besonders langjährig Versicherte, damit man die Rente halt ohne Abschläge bekommen kann, 65. Mit einer Übergangsregelung noch. Also meine Frau ist 63er Jahrgang, die kann mit 64 Jahren und 10 Monaten, dann mit 48 Jahren. Ja, also versteht ja auch keiner. Ne? Höre ich immer wieder in meiner Rentenberatung. Ich habe doch aber schon 45 Jahre gearbeitet und bin jetzt 63. Warum kann ich denn nicht ohne Abschläge in Rente gehen? Ja, weil man erzählt immer, das ist die Rente mit 63 ohne Abschlägen, aber die ist es ja nicht mehr. Ne?
Ja.
Also schon lange nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Ja, 63, 64 haben wir schon gesagt. Ja, und dazu gehört natürlich auch noch, dass die Abschläge, die wir da haben, nach versicherungsmathematischen Kriterien berechnet werden. Also wenn die Lebenserwartung sich verlängert, dann wird es wahrscheinlich zukünftig auch dazu kommen, dass die Abschläge angepasst werden. Also im Zweifelsfall höher werden. Damit unter anderem, damit das in Zukunft nicht passiert, soll eben halt eine zusätzliche Kapitaldeckung eingeführt werden.
Ja. Dann haben wir noch das, also du hast es eben schon gesagt, dieses Thema Übergang, ne? Also Kapitaldeckung wird eingeführt und dann gibt es diesen Punkt Einführung eines Übergangsfaktors. Gibt es da schon konkrete Ansätze, wie das? Also es geht ja darum wahrscheinlich, dass diejenigen, die davon noch nicht profitieren können,
ja,
irgendwie ein anderes, ja, Modell haben. Gibt es da schon Ansätze?
Ja, also ich hatte es vorhin ja schon gesagt, das ist jetzt ein neues Obligatorium. Also Empfehlung, es ist ja noch nicht umgesetzt. Empfehlung ist, es soll zukünftig Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam in die deutsche Rentenversicherung einen kapitalgedeckten Beitrag einzahlen. Man orientiert sich so ein bisschen hier an dem schwedischen Modell. Also es wird dann quasi auch eine durch die deutsche Rentenversicherung staatlich organisierte Anlagekommission, wo auch immer das Geld angelegt wird. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der deutschen Rentenversicherung irgendjemand eine Expertise hat, um Geld anzulegen im umlagefinanzierten System. Aber wird man schaffen müssen. Da geht das Geld rein. Es soll auch eine Übergangsfrist oder eine Staffelung geben, also man will jetzt nicht sofort, Zielkorridor sind 2%, 1% Arbeitgeber, 1% Arbeitnehmer. Man will jetzt mit 0,5% pro Partei anfangen und das dann hochziehen bis auf 2%. Diese zusätzliche Kapitaldeckung soll dazu dienen, erstens das Rentenniveau, wie es geplant ist, auf 48% zu stabilisieren und damit auch zukünftige Beitragsanpassungen zu vermeiden. Außer die ohnehin jetzt schon geplant sind, damit also der Beitrag nicht ins Unermessliche steigt und das Rentenniveau gehalten werden kann. Also in den nächsten 10 bis 20, 25 Jahren wird davon relativ wenig in der Erhöhung der Rente ankommen. Perspektive schon, da kommen einige Milliarden Euro zusammen natürlich. Die Demografie. Gibt's da
Schätzung? Also ich hätte jetzt gefühlt gesagt, 2% ist ja jetzt nicht wirklich viel, aber ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie viel kommt da zusammen. Also.
Naja, wir haben in Deutschland im Moment 44 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer. Wenn man das jetzt aufs Durchschnittsentgelt rechnet von 52.000, ja, könnte man ja sagen, 44 Millionen mal 52.000 und davon 2% ist schon ein bisschen was.
Ja.
Was da in den nächsten Jahren zustande kommt. Aber wie gesagt, es wird ja auch zum Teil verwendet, um eben halt die Rentenhöhe stabil zu halten, zukünftige Rentenanpassungen auch zu gewährleisten. Also es ist jetzt nicht so, dass die deutsche Rentenversicherung ein schwarzes Loch ist, wo Geld versinkt und nicht ankommt.
Ja.
Ein Punkt, um den jetzt an der Stelle mal zu nennen und das nicht zu vergessen, ging auch in der in der Alterssicherungskommission in Empfehlungen darum, dass die versicherungsfremden Leistungen endlich mal tatsächlich auch vom Bund bezahlt werden. Da fehlen jedes Jahr 45 Milliarden Euro, die eigentlich der Bund zahlen müsste, aber nicht tut.
Ja.
Da geht es um Kindererziehungszeiten, da geht es um die Höherbewertung der Ostzeiten. Und andere versicherungsfremde Leistungen, die einfach bisher von den Beitragszahlern getragen wurden. Und dann beschwert man sich darüber, dass das Geld nicht ausreicht, um die Leistung anzupassen oder entsprechend zu erhöhen. Das stand auch drin. Fand ich auch gut, dass das endlich mal jemand sagt. Ob es dann umgesetzt wird, steht dann letztendlich wieder in Frage. Aber das wird passieren. Das ist absoluter Paradigmenwechsel. Man geht zum Teil weg von der Umlagefinanzierung, fängt jetzt mit einer kapitalgedeckten an und ich glaube schon, dass wenn man merkt, dass das funktioniert und man dort vernünftige Renditen erwirtschaftet, vielleicht wir irgendwann in den nächsten Rentenreformen dann auch einen Übergang haben werden von der von der umlagefinanzierten hin zur kapitalgedeckten, also ersatzweise, ja, weil man kann ja jetzt nicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer jedes Jahr zusätzlich mit 2% belasten, aber irgendwann mal sagen, den Beitragssatz entlasten wir jetzt und das überführen wir dann in die Kapitaldeckung.
Ja, ja. Ich habe es gerade mal eingegeben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommen da 49 Milliarden 280 Millionen Euro raus, die 2%, also das wäre der jährliche Beitrag. Kann das sein? Das ist ganz schön viel, oder?
Wenn man die Rechnung so anstellen kann, wie ich sie gemacht habe, mit 44 mal 52.000.
Genau, 44 Millionen mal 52.000. Wobei, sorry, ich hab mit 56.000 gerechnet, aber warte mal, ich mache so 44 mal 52.000. So, das sind ganz schön viel.
Ja, mit ganz vielen Nullen.
Ja, genau. Dann sind es immer noch 45 Milliarden 760 Millionen Beitrag pro Jahr. Okay, das, wenn man da jetzt 8% oder sagen wir 5% per anno drauf macht, dann könnte das in ein paar Jahren ja ein relevanter Beitrag sein.
Ne? Wenn es dann komplett tatsächlich in der Kapitaldeckung landet, das ist ja so das Problem. Ja? Nicht, dass wir den Effekt haben wie in der Fondspolice. 20% landen davon tatsächlich in der echten Kapitalanlage und der Rest wird dafür genommen, um die Kosten zu bestreiten und das, was versprochen ist, zu halten.
Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, die Wirkung wird sich erst in vielen Jahren zeigen und deswegen soll es diesen Übergangsfaktor geben für die jetzt eben nur noch 4, 5, was weiß ich, wie viele Jahre in diese Kapitaldeckung einzahlen und jetzt nicht wirklich davon profitieren. Ja, also wieder so eine Übergangsregelung, die aber auch zu einem gewissen fairen Ausgleich führt.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über das Thema Altersrente. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch drinsteht, der auch damit zusammenhängt, dass man eben möchte, dass Menschen länger arbeiten, um halt später Rente zu bekommen. Das ist das eine. Ja. Das zweite ist, durch den demografischen Wandel haben wir halt immer weniger Leute, die arbeiten. Also müssen wir die jetzt wirklich noch arbeiten können und wollen, muss man ja auch dazu sagen, tatsächlich auch länger in Lohn und Brot halten und dafür sorgen, dass sie gesund bleiben und dass sie über entsprechende Maßnahmen halt, wenn sie krank sind, auch relativ schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurückkommen. Das ist das ganze Thema Rehabilitation, Erwerbsminderungsrente. Der Zugang zur Erwerbsminderungsrente soll erleichtert werden, dass die wirklich nicht mehr arbeiten können, dann auch die Rente bekommen. In dem Zusammenhang gab es ja auch das Thema, dass die Verweisungsmöglichkeit der Arbeitsagentur, wenn ich lange Zeit arbeitslos bin, in die Rente für einen Zeitraum bis 31.12.2026 abgeschafft wurde. Das soll jetzt dauerhaft bestehen bleiben, dass man also, wenn man langzeitkrank und langzeitarbeitslos ist, dass man dann nicht auf die Rente verwiesen werden kann. Finde ich auch systematisch richtig. Und im gleichen Zuge halt Rehabilitation zu stärken und den Zugang zur Erwerbsminderungsrente zu verbessern, ist auch in meinen Augen strukturell richtig.
Aber wie soll das aussehen? Also hast du da schon was gehört, welche Maßnahmen das sein sollen?
Na, es gibt so ein paar Sachen, die tatsächlich den Zugang aktuell erschweren. Das merken wir auch, wenn wir täglich oder wenn wir uns regelmäßig mit Erwerbsminderungsrenten, mit Anträgen, mit Widersprüchen beschäftigen. Also das Zugangsverfahren soll vereinfacht werden. Es gibt das Thema der Wiederaufnahme einer Tätigkeit. Da gibt es bestimmte Fristen, die sollen verlängert werden. Also wenn ich jetzt nach einer Erwerbstätigkeit wieder zurückkommen möchte in den Beruf. Also es gibt eine Reihe Maßnahmen, die man tatsächlich da machen kann. Das ist in meinen Augen wichtig und richtig, was da getan wird, was davon umgesetzt wird, das müssen wir sehen.
Ja. Bei allen Punkten, ne?
Ja. Ja. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, und zu dem kommen wir jetzt, ist ja der ist ja am Anfang auch extrem diskutiert worden, auch im Laufe der Alterssicherungskommission, dass man die Beitragsbasis der deutschen Rentenversicherung verbreitern will. Ja, also mehr Beitragszahler führt natürlich, das sagt jetzt jeder, der ein bisschen rechnen kann, am Ende auch zu mehr Leistung. Das ist logisch. Also jemand, der bisher noch nicht eingezahlt hat und keine Leistung bekommt und zahlt jetzt ein, der wird auch irgendwann mal eine Leistung bekommen. Und da trägt man sich so ein bisschen mit der Hoffnung, dass eben halt ein Teil der zusätzlichen Leistung einerseits durch den Beitrag finanziert wird, andererseits halt durch den zusätzlichen Beitrag in Kapitaldeckung. Man muss aber auch jedem, der sowas erzählt, dagegen halten, dass ja die deutsche Rentenversicherung ohnehin ein beitragsfinanziertes System ist. Das heißt, also, wenn ich Beiträge einzahle, dann bekomme ich auch Leistung darauf, aber nicht immer das, was ich eingezahlt habe. Ja, der eine kriegt mehr, der andere kriegt weniger, weil es ja eben halt nicht umgerechnet wird, sondern sich an dem Beitrag und an dem Einkommen orientiert. Also insofern schafft natürlich eine zusätzliche Anzahl an Beitragszahlern im Moment erstmal eine Entlastung. Ja, das weiß man, nimmt man billigend in Kauf oder das möchte man als Effekt auch haben. Zukünftig wird es zu zusätzlichen Leistungszahlungen führen. Aber spannend ist schon, was da diskutiert wurde, wer jetzt alles mit einbezogen werden soll. Und da spricht man natürlich in erster Linie über die Selbstständigen. Ja, also ich selber habe mal eine Veranstaltung damals noch mit Frau Schmidt erlebt, als die Sozialministerin war und sich vor Selbstständige hingestellt hat und gesagt hat, dass alle Solo-Selbstständigen von Altersarmut bedroht sind. Was natürlich Quatsch ist, aber damals hat man ja schon versucht, die Rentenversicherungspflicht der Selbstständigen einzuführen. Das ist ein Projekt von Hubertus Heil, der ist jetzt im Moment auch noch in der Bundesregierung. Ich gehe davon aus, dass das Thema auch umgesetzt wird. Also alle Selbstständigen werden da zukünftig, zumindestens in die Bütt genommen, um eben halt zusätzlich vorzusorgen. Es soll für Bestandsselbstständige ein Opting-out geben. Also ich muss nicht unbedingt in die deutsche Rentenversicherung. Wie das funktionieren soll, mit welchem Nachweis, von welcher Altersversorgung, das muss alles jetzt im Gesetzgebungsverfahren noch entwickelt werden. Aber ich sag mal, wer sich zukünftig in Deutschland selbstständig machen möchte, muss damit rechnen, dass er eben halt in die gesetzliche Rente einzahlt. Es gibt ja ohnehin schon eine Reihe von Selbstständigen, die nach Paragraph 2 Nummer 9 Paragraph 2 SGB 6 halt einzahlen müssen in die deutsche Rentenversicherung und der Personenkreis wird erweitert. Wie das dann speziell aussieht, wie hoch die Beiträge sind, da gibt es jetzt von den Verbänden auch entsprechende Vorschläge, weil man natürlich auch den Gründungsoptimismus in Deutschland nicht damit unterbinden will. Ja? Also von vornherein den Selbstständigen Steine in den Weg zu werfen, er hat ja jetzt auch schon einen relativ hohen Krankenversicherungsbeitrag zu zahlen. Also es muss nach wie vor auch möglich sein, sich in Deutschland selbstständig zu machen. Das wird definitiv kommen, davon gehe ich aus.
Ja, das stimmt. Also ich bin der Meinung, man kann ja schon auch Argumente dafür finden, dass es heute vielleicht auch etwas zu leicht ist, sich selbstständig zu machen. Ja. Weshalb vielleicht sich mit Geschäftsmodellen selbstständig gemacht wird, die gar nicht dafür geeignet sind, auskömmlich zu sein. Und dann würde man vielleicht zumindest nochmal einen weiteren Gedanken mit einführen, wo man überlegt, okay, macht es wirklich Sinn, mich selbstständig zu machen? Aber es gibt natürlich die vernünftigen, ernsthaften Gründungen, wo dann natürlich so eine hohe Beitragsbelastung auch erstmal wirklich schwierig dann wäre. Wie ist denn das eigentlich mit der Befreiung, wenn du dann Mitarbeiter einstellst oder auch als Geschäftsführer dich potenziell befreien lassen kannst? Soll sowas auch angefasst werden oder?
Das steht natürlich nicht in den Empfehlungen der Kommission. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich auch so sein wird. Also wenn man sagt, konsequenterweise jeder Selbstständige, der sich neu gründet, soll in die deutsche Rentenversicherung einzahlen, dann wird es so wie bisher bei den Selbstständigen mit nur einem Auftraggeber eine Übergangsfrist geben, wo man sich vielleicht befreien lassen kann, wo man vielleicht einen verminderten Beitrag zahlt. Ja, also solche Regelungen wird es geben, aber ich denke, dass sie solche Ausnahmeregelungen, wenn ich einen Versicherungspflichtigen beschäftige oder auch der Gesellschafter, Geschäftsführer, weiß ich nicht. Da bin ich ehrlich gesagt zwiegespalten. Da müssen wir gucken, was kommt. Ich glaube eher daran, dass sie konsequenterweise solche Ausnahmen nicht mehr zulassen werden.
Mhm. Ja, auch spannend. Und das Thema Beamtenversorgung steht ja auch hier auf der Liste, ne?
Ja, es ist tatsächlich so, dass sie sich wohl intensiv damit beschäftigt haben und festgestellt haben, dass der Beamte auch in die deutsche Rentenversicherung einzahlen sollte. Mit dem großen Aber, dass es ja ein funktionierendes System mit auch großen Defiziten ist. Und deswegen, da sind auch noch zwei, drei andere Themen, die da draufstehen, wo sie gesagt haben, das müssen wir später behandeln. Das war in der Kürze der Zeit nicht möglich, was ja auch richtig ist. Also das waren knapp 6 Monate und dann solche Vorschläge auszuarbeiten. Ja, dazu gehört die Hinterbliebenenversorgung. Stand ja auch groß in der Presse, ja, Hinterbliebenenrente soll abgeschafft werden, auch völliger Blödsinn. Ja, man hat darüber gesprochen, dass man da auch mal drüber gucken müsste, ob das noch zeitgemäß ist, in der Form, wie es jetzt gemacht ist, ob es wirklich Versorgungscharakter nach wie vor hat. Aber man hat nicht darüber diskutiert, dass es abgeschafft werden soll, man hat es jetzt nach hinten verschoben. Genauso die Beamtenversorgung, also man guckt da drüber. Es ist nicht auszuschließen, dass wir da in den nächsten Jahren was erleben werden, was in Richtung Beamte auch geht. Was ich gut finde, was ein absolutes Signal ist, dass alle Abgeordneten zukünftig in die deutsche Rentenversicherung einzahlen sollen. Ja, was ja dazu führt, dass letztendlich die, die darüber entscheiden, es auch am eigenen Leibe erleben dürfen.
Ja.
Also das, finde ich wirklich gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die, die darüber entscheiden, das auch wirklich entscheiden, weil letztendlich muss es per Gesetz durch den Bundestag. Gut, Sie haben jetzt auf Diäten verzichtet. Vielleicht verzichten Sie ja zugunsten der Gesamtheit auch auf einen Teil Ihrer Altersversorgung. Weil am langen Ende wird es wahrscheinlich so ein bisschen eine Mischung sein.
Okay. Lass uns auf jeden Fall nochmal mit Blick auf die Zeit hier so ein bisschen auf das Thema Minijobs eingehen. Da ist ja auch noch was angedacht, ne?
Ja, also es ist tatsächlich so und hier habe ich am Anfang auch gedacht, na, hier wird ja ein Haufen Unsinn erzählt, weil erzählt wurde, die Minijobs sollen tatsächlich komplett wegfallen. So ist es aber zumindest in den Empfehlungen. Also es geht nicht nur darum, dass ein Minijob, der ja ohnehin seit 2013 rentenversicherungspflichtig war und man rausoptieren konnte, wieder rentenversicherungspflichtig wird, sondern dass sowohl alle Privilegien der Pauschalbesteuerung und der pauschalen Verbeitragung mit Kranken- und Rentenversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen wegfallen soll, damit auch die komplette MIDI-Zone wegfallen soll. Also quasi vom ersten Euro an Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das halte ich persönlich nicht für zielführend. Begründet wird es natürlich damit, dass man sagt, ja, wer sein Leben lang einen Minijob ausübt, der hat halt keine vernünftige Altersversorgung und ist dann auf Grundsicherung angewiesen.
Ja.
Das ist richtig. Wenn man sich aber mal die Landschaft anguckt in Deutschland, wie viele Minijobs wir in welchen Bereichen haben, da muss man sich schon ernsthaft Gedanken darüber machen, wie soll das zukünftig funktionieren. Ja, auf der anderen Seite sind die ja irgendwann mal eingeführt worden. Und wir suggerieren damit eine hohe Beschäftigungsquote, die wir eigentlich nicht haben.
Ja, das stimmt.
Das ist, glaube ich, eine Kröte, die wir wahrscheinlich schlucken werden müssen, wenn es da auch viel Gegenwind aus der aus den Branchen gibt, wo es halt häufiger vorkommt, ja, Reinigungsgewerbe oder eben halt Gastronomie. Ja, da wird man sich umstellen müssen, da wird es andere Beschäftigungsmodelle geben müssen. Ne? Aber auch mit Subunternehmern wird man da nicht mehr arbeiten können, weil die sind auch rentenversicherungspflichtig. Also nicht nur die Altersvorsorgelandschaft wird sich wandeln in Deutschland, auch die Arbeitswelt wird sich wahrscheinlich dann ein bisschen wandeln. Ja, in gewissen Bereichen kann man Personal durch Digitalisierung und KI ersetzen. Aber im Reinigungsgewerbe und im Gastgewerbe wird es wohl schwer möglich sein.
Ja, das stimmt, ja. Und der Saug- und Putzroboter, der wird noch lange brauchen, bis der in einem wirklich benutzten Büro zurechtfindet.
Also, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, es steht zwar drin, ja, unter einem einzigen Punkt, wir sind ja hier im Podcast für betriebliche Versorgungssysteme, sprechen wir mal über BAV. Eine Empfehlung ist Stärkung der BAV, annähernd flächendeckende Einführung. Das hatten wir eigentlich schon mit dem BASG 1.0, mit dem BASG 2.0. Jetzt wird es aller Wahrscheinlichkeit nach das BASG 3.0 geben. Es stehen aber nicht wirklich konkrete Vorschläge drin. Ja, das, was drin steht, ist, das Sozialpartnermodell soll geöffnet werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales soll bis 2027 prüfen, ob sich die Zahl der Beschäftigten im Sozialpartnermodell verdoppelt hat. Das brauchen die nicht prüfen. Das wird bis 2027 auf keinen Fall funktionieren. Wir haben aktuell 5 Sozialpartnermodelle. Ja, also überhaupt keine Chance. Und dann sollen geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Ja, und dann steht halt im Raum ein Obligatorium in der betrieblichen Altersversorgung. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass der Arbeitgeber jetzt verpflichtend und der Arbeitnehmer 1% in eine kapitalgesenkte Altersversorgung einzahlen soll, ja, dann hätte man das hier natürlich konsequenterweise auch über die BAV machen.
Ja,
also, weil wir haben funktionierende Modelle in der BAV. Sicherlich muss man, und das steht auch drin, auf die Kosten schauen. Ja, ja. Also ich gehe davon aus, das hatte ich ja beim Altersvorsorgedepot schon gesagt, dass das Thema, wir vermitteln mal Direktversicherung und verdienen damit einen Haufen Geld, in der Zukunft nicht mehr so funktionieren wird. Weil Kosten da eine wesentliche Rolle spielen. Aber man hätte gut und gerne sagen können, der Arbeitgeber muss verpflichtend und der Arbeitnehmer verpflichtend 1% in die betriebliche Altersversorgung einzahlen, und zwar kapitalgedeckt.
Ja.
Das
stimmt. Vor allem würde es den Aufwand ersparen, noch irgendwie eine Umsetzungslösung halt jetzt erfinden zu müssen. Ne? Wie?
Ja, das ist ja das, was ich schon immer sage. Ja, die reine Beitragszusage auch im Bereich der Direktzusage erlauben. Ja, dann haben wir nichts anderes als ein Altersvorsorgedepot in der betrieblichen Altersversorgung.
Ja.
Das Risiko der Kapitalanlage trägt da im Prinzip der Arbeitnehmer. Dazu gehört auch Finanzbildung. Der Amerikaner, der im Investmentfonds, im Pensionsfonds investiert ist, der weiß, dass auch zum Renteneintritt er weniger drin haben kann, als er eingezahlt hat.
Ja.
Der weiß aber auch, dass sich das in den nächsten Jahren auch wieder in die andere Richtung entwickelt.
Richtig,
ja. Das hätte man machen können. Ich bin extrem gespannt, was da auf uns zukommt. Ich wage jetzt mal eine Prognose, dass mit dem Sozialpartnermodell bis 27 wird nicht funktionieren. Und wir werden dann entweder ein flächendeckendes Obligatorium zusätzlich noch in der betrieblichen Altersversorgung bekommen. Oder das wäre schön, vielleicht kann man es ja jetzt schon umsetzen, ein vernünftiges Opting-out-Modell, was dem Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, bei Einstellung des Arbeitnehmers schon eine betriebliche Altersversorgung für alle einzurichten, nach einem eigenen vorgegebenen System, und der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, da innerhalb einer gewissen Frist rauszuoptieren. Die Modelle sind in den Niederlanden, in den USA extrem erfolgreich mit Nutzungsquoten von über 80%. Wir reden jetzt schon seit eigentlich Betriebsrentenstärkungsgesetz darüber, dass man so eine Modelle mal einführt. Das scheitert immer wieder an dem Widerstand der Gewerkschaften. Ja, da bin ich gespannt, was da im Bereich der BAV noch kommen wird.
Ja, ich auch. Und du wirst uns darüber informieren. In diesem Format. Gut. Wir haben jetzt hier noch so ein, zwei Punkte, Bürokratie abbauen, aber ich glaube, dass da kann man Stunden drüber philosophieren und sich drüber ärgern, warum das nicht schon längst passiert ist.
Ja, spannend ist der letzte Punkt. Ne? Also dort wird mal geschrieben, ich kann auch übrigens nur jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen. Im letzten Punkt wird halt geschrieben, wie viele Gremien es in der deutschen Rentenversicherung gibt, wie viele unterschiedliche Träger es gibt. Ja, wir reden über 16 Träger mit 38 Geschäftsführungsmitgliedern, 100 Vorstandsmitgliedern und 500 Mitgliederversammlungsgedöns. Das kostet so viel Geld.
Ja.
Und wenn man sich dann überlegt, dass die deutsche Rentenversicherung ja im Vergleich zu privaten Versicherern eine extrem niedrige Verwaltungskostenquote hat, ja, aber bei den Beitragseinnahmen, bei 600 Milliarden Euro, sind 0,5% auch mal schon ziemlich viel. Da kann man also noch einiges dran machen und Bürokratie abbauen und Verknüpfung schaffen, damit A mit B redet. Ich hatte jetzt das Thema, dass ich einen Bescheid hatte über jemanden, der rentenversicherungspflichtig eingestuft wurde, und wir konnten den Bescheid oder haben Widerspruch eingelegt und konnten das Thema für den klären. Nur war es so, dass die Stelle, die dann dafür zuständig war, die zu viel gezahlten Beiträge zu überweisen, gar nicht wusste, dass der Bescheid zurückgenommen wurde, weil die offensichtlich nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, ich musste dann nochmal alle Unterlagen der zuständigen Stelle zuschicken, damit die dann die auch die Beiträge erstatten können. Also das mal so als Beispiel, dass da einiges noch zu tun ist.
Ja, da, es bleibt spannend, ja. Aber da, ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der wird sehr zäh werden, weil Personal abbauen ist immer schwierig. Das, und bei staatlichen Behörden wird es nochmal schwieriger werden, glaube ich.
Ich glaube, in dem Bereich kann KI schon viel bewirken.
Ja, richtig, aber du musst am Ende ja, müssen ja Menschen eine Entscheidung treffen und
das wird
typischerweise
schwer.
Hast du ja in den Führungsetagen von solchen Behörden hast du ja jetzt nicht den radikalen Unternehmer, der dann sagt, okay, alles fürs EBIT sozusagen, ihr müsst raus.
Nein, da gibt es Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, da gibt es Sozialpläne. Das funktioniert da nicht so einfach.
Ja. Wahnsinn. Gut, Carsten, dann lass uns mal den Sack zumachen an der Stelle. Danke für die Einordnung. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und dazu werden wir bestimmt noch viele, viele weitere Folgen machen, weil es einfach, glaube ich, jetzt ab jetzt bis 2027, 2028 wird das ja ein Riesenthema werden.
Ja, jetzt kommen die einzelnen Punkte, die in die Umsetzung gehen und dann schauen wir mal. Dann, wenn wir das in einem halben Jahr können wir das normal machen und können mal gucken, was von diesen Punkten jetzt tatsächlich wie umgesetzt wurde.
Genau.
Na, da wissen wir dann genaueres.
Ja, super. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören bis hierher, wenn du dabei warst. Wenn dir das gefallen hat, dann bewerte uns, gib ein Like bei Apple, bei Spotify, bei YouTube, wo auch immer du das hörst oder siehst. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.